Wir alle haben eine gewisse Vorbildfunktion und ihr Eltern wisst es auch. Wir können uns nicht einfach so gehen lassen. Unsere Kinder imitieren alles. Und das ist leider auch nicht nur so bei Kindern und das ist auch gut so. Ich sollte nicht leider sagen. Wir alle müssen uns disziplinieren, weil wir alle eine gewisse Vorbildfunktion haben. Und um diese Vorbildfunktion geht es heute auch in unserem Predigttext aus dem Philipperbrief. Der Apostel Paulus hatte sehr wohl erkannt, was die Philipper selbst brauchten. Und lasst uns dafür die Bibel öffnen in Philipper Kapitel 2 und dort ab Vers 19. Philipper Kapitel 2 ab Vers 19 bis Vers 24. Paulus schreibt aus seiner Gefangenschaft aus Rom und sagt: Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird, denn sie suchen alle das ihre. Nicht das, was Christi Jesu ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Diesen hoffe ich nun sofort zu senden, sobald ich absehen kann, wie es mit mir geschehen oder gehen wird. Ich bin aber voll Zuversicht im Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. Soweit der Text, lasst uns vor der Predigt den Herrn um seine Hilfe bitten. Geliebter Herr, lieber Vater, im Namen deines Sohnes kommen wir zu dir und danken dir, dass wir dich kollektiv anbeten dürfen als deine Gemeinde, die du dir selbst erkauft hast, Herr Jesus Christus, durch dein eigenes Blut, Herr, deine Braut. Herr, wir wollen hören auf das, was du zu sagen hast. Wir brauchen deine Worte. Wir brauchen dein Wort. Wir brauchen das Wort des Lebens. Wir brauchen dein wunderbares Evangelium. Und alles, was von dir kommt, ist uns Nahrung, ist uns Licht. Dein Wort ist uns Licht auf unserem Wege. Wir wollen uns an dein Wort halten. So bitten wir dich einfach, belehre du uns heute, dass auch wir sehen können, wie wir vorbildlich handeln können für die Würde deines Evangeliums. Das ist unser Wunsch. Erbarme dich in dieser Hinsicht, deiner Kinder. In deinem Namen beten wir. Amen. Ja, der Philipperbrief wird immer klarer in seiner Botschaft. Paulus hat eine sehr spezielle Beziehung zu den Philippern und das drückt sich natürlich in diesem Schreiben aus. Während wir Monate, vielleicht ein Jahr, bald damit verbringen, das alles zu analysieren, was er geschrieben hat, so wurde dieser Brief natürlich im Zusammenhang in einem Stück gelesen. Und sicherlich gingen die Geschwister auch immer wieder zurück und schauten, was hat er denn nun gesagt, was ist passiert. Nun, heute wird sehr deutlich, dass dem Apostel Paulus eins sehr wichtig war, dass es vorbildliches Handeln gab in der Gemeinde in Philippi. Nun, wir leben heute in einem ganz anderen Zeitalter. Damals gab es nicht Videokonferenzen, konnte nicht schnell zum Telefon greifen oder mal eben ein Auto nehmen und dorthin fahren. Und so war es eine Gepflogenheit, auch schon in der Antike und bereits auch im Alten Testament, dass man Boten sandte, dass man Leute direkt hinsandte. Ja, nicht der schnelle Griff zum Telefonhörer, lass uns mal schnell eine Videokonferenz haben zusammen. Nein, nein, so einfach war das nicht, sondern man musste sich das sehr gut überlegen, wen man schickte und wie lange so eine Sendung dauern würde. Nun, in unserem Text heute sehen wir die ersten Vorbilder in dieser Gemeinde der Philipper. Schon bereits bei der Gründung waren Paulus und Timotheus, zusätzlich war auch Silas noch dort. Aber sie sind hier auch in diesem Abschnitt, den wir uns heute anschauen, die Vorbilder, die die Philipper brauchten. Wir erkennen in diesem Text ihr vorbildliches Handeln für die Würde des Evangeliums, zu dem Paulus bereits schon in Kapitel 1 und Vers 27 die Philipper selbst aufgerufen hatte. Er sagte, sie sollten des Evangeliums gemäß würdig wandeln. Unsere Frage ist, was kennzeichnet diese vorbildlichen Männer? Es ist ihr vorbildliches Handeln und genau das wollen wir uns ansehen und selbst davon lernen. Es beschreibt uns den Charakter, dieser Text beschreibt uns sozusagen den Charakter einer von der Gesinnung des Christus geprägten Person. Was tut diese Person und wie handelt sie? Und da kommen wir gleich zum ersten Punkt und in unseren Text und sehen, sie verzichtet bereitwillig für die Würde des Evangeliums. Sie verzichtet bereitwillig für die Würde des Evangeliums. Vers 19. Da heißt es, ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden. Paulus selbst war bereit, sein getreues Kind im Glauben zu den Philippern zu senden. Damit bekundete er seine Bereitschaft, die ihm liebste Person loszulassen. Eine Person, die er über die Jahre schätzen gelernt hatte. Timotheus war ihm in seinem Dienst nicht von der Seite gewichen. Die Zeiten der Trennung, die diese beiden Vorbilder für die Würde des Evangeliums erlebten, waren Zeiten, in denen der Apostel diesen viel jüngeren Mann an einem anderen Ort gesandt hatte. Eine solche Sendung sollte jetzt auch anstehen und war geplant. Sie hat noch nicht stattgefunden, sie ist geplant. Diese Sendung sollte im Kontext des Evangeliums geschehen und um des Evangeliums willen, um der Gesundheit dieser Gemeinde willen. Nun schauen wir nur einmal auf die Anfänge ihrer Freundschaft, den Beginn ihres gemeinsamen Dienstes. Ihr könnt gerne aufschlagen, wenn ihr wollt, Apostelgeschichte 16. Dort auf der zweiten Missionsreise in Apostelgeschichte 16, die Verse 1 bis 5, lese ich euch vor. Ihr könnt gerne mitlesen, wenn ihr wollt. Da heißt es, er, Paulus, kam aber nach Derbe und Lystra. Und siehe, dort war ein Jünger namens Timotheus, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters. Der hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen. Und er nahm ihn und ließ ihn beschneiden um der Juden willen, die in ihrer Gegend waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Als sie aber die Städte durchzogen, übergaben sie ihn zur Befolgung die von den Aposteln, von den Ältesten in Jerusalem gefassten Beschlüsse. Und so wurden nun die Gemeinden im Glauben gestärkt und nahmen an Zahl täglich zu. Und das sind die Anfänge. Paulus ist auf seiner zweiten Missionsreise in Begleitung von Silas und sie sind unterwegs, um die Gemeinden zu stärken und kommen letztlich auch nach Philippi, um dort die Gemeinde zu gründen. Und die erste Trennung dieser beiden Männer finden wir in Philippi selbst. Zwar eine nicht sehr große Trennung, zumindest nicht räumlich. Wir sehen nämlich, dass Paulus und Silas im Gefängnis landen. Timotheus wird wahrscheinlich aufgrund seines Alters nicht inhaftiert. Und so blieb er selbst, so wie Lukas, der auch mit von der Partie war, von der Gefangenschaft dort in Philippi verschont. Aber ihr erinnert euch, Paulus und Silas, die wurden auch ordentlich geschlagen. Und trotzdem tat es keinen Abbruch und sie fingen an, um Mitternacht Loblieder zu singen im Gefängnis. Und ihr kennt diese Geschichte, wie dann die Gemeinde entstand, dort in Philippi. Eine größere räumliche Trennung gab es dann aber in Kapitel 17 und Vers 14, als Paulus dann, nachdem er in Thessalonich war, in Richtung Athen reiste. Und Silas und Timotheus in Beröa zurückblieben. Auch Beröa ist eine Stadt in Mazedonien, im westlichen Teil. Thessalonich ist dort in der Mitte und im Osten ist Philippi. Nun, als Paulus also nach Athen weiterreiste auf dieser Reise, sandte er Boten zurück nach Mazedonien. Und zwar sandte er Timotheus zu den Thessalonichern zurück. Nun, wir wissen, dass Timotheus zu den Thessalonichern gesandt wurde, weil Paulus die gleichen Gefühle für die Thessalonicher besaß, die er jetzt für die Philipper empfand. Ich lese das nur ganz kurz, ihr braucht das jetzt noch nicht aufschlagen, gleich werden wir das aufschlagen. In 1. Thessalonicher 3, in den Versen 1 und 2 heißt es, weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottesdiener und unser Mitstreiter am Evangelium von Christus ist. Nun, bereits auf dieser ersten Reise für Timotheus, Paulus zweite Missionsreise, ungefähr 10 Jahre vor dieser ersten Gefangenschaft Paulus in Rom, war Timotheus an der Seite des Paulus. Und er war schon damals ein Bote, nicht nur ein Bote, sondern ein wichtiges Werkzeug für den Apostel Paulus. Paulus verzichtete schon zu jener Zeit auf dessen wertvollen Dienst. Habt ihr das gehört, was er sagte dort in Thessalonicher? Wir zogen es vor, allein in Athen zu bleiben. Das war ein Opfer. Zu sagen, Timotheus, Silas, ihr geht zurück nach Mazedonien. Paulus sagte zu Timotheus, du gehst zu den Thessalonichern, wir sind da nicht fertig. Du musst diese junge Gemeinde stärken. Silas vermutlich nach Philippi. Nun, schon damals verhielt sich Timotheus dem Evangelium entsprechend würdig. Und deshalb konnte er sich damals schon, selbst auf der ersten Reise, schon um diese junge Gemeinde in Thessaloniki kümmern. Und dafür sandte Paulus also Timotheus und nahm das vorübergehende Alleinsein, das Getrenntsein von Timotheus in Athen gerne in Kauf. Nun, auch dieser Entschluss jetzt, dass Paulus den Timotheus senden sollte, während seiner Gefangenschaft in Rom, dürfte dem Apostel Paulus überhaupt nicht leicht gefallen sein. Paulus war auf seine Freunde und deren Dienste vor Ort in Rom angewiesen, damit er während der Haft ausreichend versorgt werden würde. Und die Römer, die waren nicht so freigebig, dass sie ihn da, wer weiß wie, gut gefüttert hätten. Und er war auch in einer eigenen Wohnung, wie ihr wisst, gekettet an einen Soldaten. Und Paulus war angewiesen darauf, dass er Freunde hatte vor Ort. Nicht nur, um richtig ernährt zu werden, sondern auch geistlich Gemeinschaft zu haben. Und jetzt auf Timotheus zu verzichten, war ein großes Opfer. In Timotheus hatte er ein echtes Gegenüber. Eine Trennung von vertrauten Mitarbeitern, ihr Lieben, ist immer sehr schwer, selbst wenn die Gründe ehrbar sind. Offenbar entsprach es dem Willen des Herrn, dass Timotheus gesandt werden sollte, damit das Evangelium bei den Philippern nicht in eine Schieflage geraten würde, damit die Gemeinde stabil bleiben würde. Paulus hasste nämlich eine Sache noch mehr, als allein zu bleiben, und zwar den Gedanken, dass sein Dienst umsonst gewesen sein könnte. Und zwar war er bereit, auf seinen geliebten Timotheus zu verzichten, damit er die Gewissheit haben konnte, dass die Philipper am Wort des Lebens festhielten und er sicher gehen konnte, dass er weder vergeblich gelaufen ist, noch vergeblich gearbeitet hatte. Könnt ihr in Vers 16 nachlesen. Da sagt er, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Nun, ein solches verzichtendes Verhalten, ihr Lieben, ist vorbildlich. Es ist des Evangeliums würdig. Und er scheute keine Einschnitte in die vermeintlich angenehmeren Umstände mit Timotheus an seiner Seite. Er verzichtete bereitwillig für die Würde des Evangeliums. Nun, willst du ebenso vorbildlich handeln, sodass es dem Evangelium von Christus Jesus würdig ist? Dann lerne zu verzichten. Verzicht ist etwas Typisches für ein Kind Gottes. Verzicht ist ein großer Bestandteil des christlichen Lebens. Wohl dem, der das Verzichten gelernt hat. Stelle deine eigenen Bedürfnisse in einem angemessenen Maße in den wahren Bedürfnissen anderer hinten an. Achte den anderen höher als sich selbst. Haben wir das nicht gerade gelesen noch in dem Kapitel? Das war der Auftrag, die Gesinnung des Herrn Jesus Christus. Aber es geht weiter. Paulus offenbart ein zweites Handeln. Und natürlich geht damit auch immer ein Denken voraus. Man handelt nur nach dem, was man denkt. Das ist, versteht sich von selbst. Paulus offenbart ein zweites Handeln, das dem Evangelium von Christus würdig ist. Und das geht mit dem ersten Hand in Hand. Auf der einen Seite verzichtete er auf der positiven oder ja, auf der anderen Seite machte er sich aktive Gedanken, wie er für die Geschwister in der Ferne sorgen konnte. Zweitens, er verfolgte beherzt das Wohl der Geschwister. Zweitens, verfolgt beherzt das Wohl der Geschwister. Vers 19 sagt, er wollte wissen, wie es um euch steht. Er wollte, Vers 20, für euer Anliegen, er wird für euer Anliegen sorgen. Wenn ich jetzt Timotheus schicke, dann wird er für euer Anliegen sorgen. Das war in seinem Kopf. Paulus wusste um die Kämpfe und Anliegen der Philipper. Diese Dinge wurden ihm sicherlich durch den Gesandten der Philipper, den Boten der Philipper, Epaphroditus, den wir uns in 14 Tagen in der nächsten Predigt anschauen werden. Denn nächste Woche ist Daniel zurück und wird Daniel predigen. Paulus wusste um die Zwietracht, um den Streit der in Kapitel 4 erwähnten Frauen, Euodia und Syntyche. Er wusste um das Murren, Plural, haben wir letztes Mal gehört, tut alles ohne Murren und Bedenken. Er wusste, dass es da gewisse Kreise gab, in denen gemurrt wurde. Er wusste um die zweifelnden Fragen bzw. um die Bedenken in den Reihen dieser Gemeinde. Kurzum. Er wusste um den Kampf, der auch aufgrund der erfahrenen Feindschaft in Hinsicht auf das Evangelium in Philippi vorhanden war. Und es war ihm auch bekannt, dass die Philipper durch diesen Kampf dazu geneigt waren, die Fügung Gottes in Frage zu stellen. Er war trotz der räumlichen Entfernung von den Philippern im Bilde über ihre Nöte. Seht ihr, was für ein herzlicher Mann der Apostel Paulus war. Von modernen Theologen wird ihm so viel Schlechtes nachgesagt. Frauenhasser und komische Ansichten. Aber dieser Mann ist wirklich das absolute Vorbild, auch für uns. Und er wollte deshalb auch dafür sorgen, dass sie im Glauben, die Philipper im Glauben vorangehen und in allem Gottes Vorsehung sehen würden. Die Fügung Gottes als die Vorsehung Gottes erkennen würden. Egal, was passiert. Es ist immer Gott da, der Dinge in unser Leben bringt. Auch wenn sie uns nicht schmecken. Und aus diesem Grund waren die Philipper von Paulus angehalten, auch ihre Erlösung mit Furcht und Zittern zu verwirklichen, das Murren und die Bedenken in ihrem Handeln zu beenden, sowie sich mit ihm zu freuen. Aber wir haben jetzt all diese Befehle gelesen. Und da stellt sich die Frage, wie konnten sie nur diesen ganzen Aufforderungen des Paulus nachkommen? Wie kann man all das hören und nicht an den ganzen Forderungen zerbrechen? Puh, wie sollten sie das nur schaffen? Paulus wusste wie. Paulus wusste genau wie. Sie brauchten Vorbilder, und zwar solche, die inmitten ihrer Gemeinde einen mächtigen Einfluss ausüben konnten, durch ihr Vorbild. Ja, sie hatten die Brüder in der Ferne, aber sie brauchten auch reife Persönlichkeiten, die ihnen genau die Gesinnung des Christus vorleben konnten. Und genau aus diesem Grund ergreift Paulus beherzt den Entschluss, Timotheus auf diesen 1120 Kilometer langen Weg nach Philippi zu schicken. Um genau das zu sein, ein Vorbild mit der Gesinnung des Christus. Und um dorthin zu kommen, konnte Timotheus den Weg über die Via Ignatia wählen. Eine gut befestigte römische Straße, die Rom mit dem Osten des Imperiums verband. Und man überquerte dabei die Adria und reiste dann durch Tarachium und durch das Mazedonien der Antike an Thessaloniki vorbei und kam dann im Osten Mazedoniens etwa 16 Kilometer nördlich der Hafenstadt Neapolis in Philippi an. Einige von euch, so wie auch ich, sind auf der gut erhaltenen Überresten dieser Straße schon selbst gelaufen. Aber diese Reise war ganz offensichtlich nicht irgendwie ein Abendspaziergang. Diese Reise und der Auftrag selbst würde einige Zeit in Anspruch nehmen. Dem Apostel Paulus ging es bei dieser Planung auch nicht um sein eigenes Wohl. Es ging für Timotheus nicht in erster Linie um sein Wohlgefallen und seine innere Ruhe in Hinsicht auf die Philipper, sondern er suchte aufrichtig danach, deren Heiligung zu fördern, wie wir das in den vorangehenden Versen sehr klar erkennen konnten. Sie sollten sich heiligen. Nun ganz bewusst plant Paulus nun, um das Wohl der Geschwister in Philippi zu sichern, die Reise des Timotheus ein. Sein erster Gedanke zur Stärkung dieser Geschwister besteht in der Sendung des Timotheus. Nochmals, es ist erstaunlich, wie viel das Thema Sendung, wie viel wir von der Sendung in der Schrift finden. Und das fängt mit Gott an. Gott sandte seinen Sohn, seinen geliebten Sohn, den Herrn Jesus Christus, um das Sühnewerk hier auf der Erde zu vollbringen. Und dann sandte seine Jünger. Er sandte sie aus, wir sind jetzt alle Boten an Christi Stadt und wir mahnen alle, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unser Auftrag, wir sind Gesandte des Herrn Jesus Christus. Und auch Gemeinden sendeten Menschen, so wie die Philipper, die eine Liebe für Paulus hatten, sie hatten den Epaphroditus gesandt. Davon werden wir noch mehr hören. Sendung auch im Alten Testament. Mission ist Sendung. Wir warten nicht, bis Menschen zu uns kommen. Wir müssen gehen. Wir müssen dahin gehen, wo Menschen sind. Nicht hoffen, dass alle hier in irgendeine Räumlichkeit hineinkommen und dann zum Glauben finden. Nein, wir sind Gesandte. Wir müssen laufen. Wir müssen gehen. Das nur nebenbei. Sendung ist häufig in der Schrift zu finden. Dem Apostel Paulus ging es also nicht um sein Wohlbefinden, damit er besser schlafen konnte, sondern es ging ihm um das Wohl dieser Geschwister in Philippi. Und er wusste, wie Timotheus zuvor ausgezeichnete Dienste auf seinen Missionen verrichtet hatte. Timotheus wurde nicht das allererste Mal gesandt. Wir haben gesehen, er wurde schon nach Thessalonich geschickt, aus Athen. Und es wiederholte sich im Laufe der Zeit immer wieder, dass er auch Aufträge erhielt, die er zur Zufriedenheit und zur Ehre Gottes ausführte. Nun vertraute er darauf, dass er dieser Situation entsprechend auch recht handeln würde und durch seine Anwesenheit in Philippi den Unterschied machen würde durch sein Vorbild. Nun, jetzt wollen wir noch einmal 1. Thessalonicher Kapitel 3 aufschlagen zusammen. und uns dort den Abschnitt anschauen. Kapitel 3, Abvers 1. Warum das Anliegen des Paulus, das ihm in Athen über die Situation in Thessaloniki auf der zweiten Mission auf dem Herzen lag, das entspricht in etwa der Denkweise, jetzt 10 Jahre danach in Rom, als er über die Situation in Philippi nachdachte. Da heißt es, als erstes, damals schrieb er den Thessalonichern, nochmals 10 Jahre dazwischen, weil wir es nicht länger aushielten. Warum hielten sie es nicht aus? Sie waren so besorgt um diese junge Gemeinde. Weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben. Der Hintergrund ist dieser: Paulus musste damals während seines Dienstes, während der zweiten Missionsreise, aufgrund der bedrohlichen Lage Thessaloniki vorzeitig verlassen. Aufgrund einer von den Juden dort angezettelten Revolte, die von boshaften Menschen unterstützt wurde, sorgten die Brüder für Paulus Sicherheit und sandten ihn sofort, noch während der Nacht, weg in das westlich gelegene Beröa. Seine Arbeit war in Thessaloniki aber nicht abgeschlossen. Er sah aber selbst keinen Weg, um kurzfristig wieder dort hinzugehen. In Hinsicht auf die Philipper war Paulus jetzt ebenso verhindert. Er konnte nicht weg, weil er angekettet war an einen römischen Soldaten. In Athen besaß Paulus ein ähnliches Verlangen für das Wohl der Geschwister in Thessaloniki. Er hatte dieses Verlangen, für sie zu sorgen, konnte es aber nicht, wie er sagt in 1. Thessalonicher Kapitel 2, sagt in Vers 18, dass Satan ihn wiederholt daran gehindert hatte, die Thessalonicher zu besuchen. Heißt es in 2,18, darum wollten wir auch zu euch kommen. Ich, Paulus, einmal, sogar zweimal, doch der Satan hat uns gehindert. In der Souveränität Gottes hat Gott zugelassen, dass Paulus nicht selbst zurückkehrte. Was blieb Paulus damals übrig, um seinem starken Verlangen nachzukommen und der Notlage bei den Thessalonichern ein Ende zu bereiten? Die Antwort ist klar. Schaut in Vers 2, 1. Thessalonicher 3, Vers 2. Und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter im Evangelium von Christus Jesus ist. Und schaut mal, ein freundliches Wort. Damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben. Und nochmals ein freundliches Wort, damit niemand wanken werde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Timotheus hatte einen Zweck. Er sollte einen bestimmten Zweck erfüllen mit seiner Reise. Er sollte die Geschwister stärken. Und in Rom waren also die Umstände für ihn in Bezug auf eine eigene Reise ganz ähnlich. Und so nahm sich Paulus beherzt und zum Vorbilde der Philipper in seinem Innern vor, Timotheus zu senden. Ha, das ist meine Lösung. Ich sende Timotheus. Ihr Lieben, wir treffen heute auch solche Entscheidungen. Vielleicht in einem kleinen Maße, vielleicht schicken wir manchmal zu einem Kranken jemanden einen Besuch, weil wir selbst nicht in der Lage sind, jemanden zu besuchen. Sagen, hey, könntest du mal zu Besuch bei dieser Person gehen und diese Person ermutigen? Das tun wir auch, wir senden jemanden. Und wir senden auch nicht nur irgendjemanden dahin, sondern jemanden, der mit der Situation umgehen kann. Der diesen Kranken oder allein eine Person, die allein ist, stärken kann. Oder jemand bittet uns, einen anderen Dienst zu übernehmen. Oder eine andere Gemeinde braucht einen Verkündiger. Und wir senden jemanden zur Stärkung dieser Gemeinde. Nun, bei all unseren Beobachtungen entgeht uns nicht das dritte Denken und Handeln des Apostel Paulus, das der Würde des Evangeliums entspricht. Drittens, er vertraut bewusst bei allem Plan in dem Herrn. Er vertraut, und das tut eine Person, die der Würde des Evangeliums entsprechen möchte und handeln möchte, baut auf die Tatsache, dass er verbunden ist in dem Herrn. Musst du das paar Mal lesen und dann stell dich fest, da steht tatsächlich in dem Herrn. Er hoffte in dem Herrn. Das zeugt von seiner Verbundenheit. Schon in Kapitel 1, Vers 1 sprach er davon, dass wir verbunden sind und in dem Herrn sind. In Kapitel 1 schreibt Paulus an alle Heiligung in Christus Jesus. Wir sind so mit Christus verbunden, dass wir gewissermaßen in ihm sind und er in uns. Wir in ihm und er in uns. Was für eine Verbundenheit wir zu unserem Herrn haben. Nicht nur Paulus und Timotheus sind dem Herrn geistlich eins, sondern jedes Gotteskind, jedes wirkliche Gotteskind ist mit dem Herrn verbunden. Und da liegt unsere Hoffnung. Also, in Vers 19 sagt er, ich hoffe aber in dem Herrn Jesus. In seiner Verbundenheit mit ihm sagt er, ich verlasse mich darauf, was der Herr macht. Feuer oder Feuerwehr kommt gleich auf unseren Hof gefahren vielleicht. Wir haben hier so ein Feuerwehrgebäude nebenan. Da sind Geräte drin. Ja, nicht nur Paulus und Timotheus sind dem Herrn geistlich eins, sondern jedes Gotteskind. Und deshalb sagt er in Vers 19, in dem Herrn. Vers 23, diesen, nämlich Timotheus, hoffe ich nun sofort zu senden. Vers 24, ich bin voll Zuversicht im Herrn. Nämlich, dass ich auch selbst bald kommen werde. Paulus hofft nicht irgendwie aufgrund eines glücklichen Umstandes, der sich irgendwie und vielleicht ergeben könnte. Vielleicht ist das Wetter morgen schön. Vielleicht, nein. Er vertraut dem Herrn, er ist mit dem Herrn verbunden und deshalb vertraut er ihm. Er vertraut bewusst in allem Plan auf den Herrn, weil Paulus in ihm ist und der Herr in ihm. Und er wusste, wie einst David, dass Jahwe sein Hirte war. Er kannte den Herrn Jesus als den guten Hirten, der sein Leben für ihn gelassen hatte. Und er ging von der Wahrheit aus, dass diesem Hirten das Wohl seiner Schafe nie egal ist. Das ist eine wunderbare Wahrheit. Das können wir ruhig ein paar Mal sagen. Das geht wie Öl runter. Das Wohl unseres Hirten, unser Wohl ist unserem Hirten nie egal. Er macht immer das Richtige. Paulus war nicht wie einst die arroganten Geschäftsleute, die Jakobus, der Halbbruder unseres Herrn Jesus, in seiner Epistel anspricht. Erinnert ihr euch dort in Kapitel 4? Da schreibt er von diesen Leuten, die sagen, heute und morgen wollen wir in die Stadt und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Diese arroganten Geschäftsleute, die Gott bei diesem Plan ausklammerten. Jakobus, der Halbbruder des Herrn, schreibt korrigierend, dort Jakobus 4, 14 bis 16. Doch, wisst ihr nicht, was morgen sein wird? Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Stattdessen, sagt er, sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, dann wollen wir dies oder jenes tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartiges Rühmen ist böse. Versteht Jakobus nicht falsch. Wir dürfen gerne planen. Aber rechnet immer damit, dass Gott, der Herr, die Pläne ändert. Während sich die Geschäftsleute in dem Anschreiben des Jakobus in ihrem Übermut rühmten, demütigte sich Paulus unter dem Willen des Herrn. Paulus konnte nicht genau wissen, was der Herr mit ihm vorhatte und betont deshalb das Vertrauen in und die Hoffnung auf den Herrn. In diesem Abschnitt, in Vers 23, geht Paulus davon aus, dass er den Timotheus sehr zeitnah senden kann. Es gab da nur einen kleinen Haken, einen ganz kleinen Haken. Ist euch das aufgefallen? Was würde mit Paulus selbst geschehen? Sollte er von den vorgebrachten Anschuldigungen gegen ihn vor dem kaiserlichen Gericht befreit werden? Oder sollten sich seine Umstände drastisch in Richtung Martyrium wenden? Im Vertrauen setzt er seine Zuversicht auf Jesus, mit dem er verbunden war in den Herrn. Der Herr allein konnte ihm es möglicherweise sogar einräumen, bald selbst nach Philippi reisen zu können. Ihr Lieben, wir können von dem Denken des Apostel Paulus hier sehr viel lernen. Veränderliche Situationen, die zum Ändern eines Planes führen, sind kein Scheitern. Sie sind kein Scheitern. Sie sind auch kein Grund, nicht zu planen. Veränderungen zeigen uns vielmehr den Weg Gottes und fordern das Vertrauen in seine Person. In Sprüche 16, Vers 9 heißt es, der Mensch denkt, oder das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber Jahwe lenkt seine Schritte. Ich meine, wer von euch hat das nicht erlebt? Ihr plant eine Sache und es kommt etwas völlig anderes raus. Ihr plant etwas und das Ereignis ist ein ganz anderes. Bewahre dich selbst davor, enttäuscht zu sein, wenn du siehst, dass ein Plan nicht zustande kommt. Halte nicht nur stur daran fest, sondern sei dir bewusst, dass du mit dem Herrn eins bist und er die Entscheidung trifft und viel mehr sieht als du. Wir sind wie kleine Frösche am Ufer des Ozeans und denken, wo ist New York? Ich sehe kein New York. Ja. Der Herr sieht alles. Seine Entscheidungen sind immer richtig. Wir veranstalten so viel Murks, so viel dummes Zeug. Realisiere, dass der Herr hinter all dem steht und letztlich die ganzen Umstände, Hintergründe von allen Dingen und Ereignissen kennt. Werde dir bewusst, dass er seine Kinder immer richtig behandelt. Und zwar wie David im Psalm 23, Vers 3 sagt, er erquickt meine Seele und führet mich auf rechter Straße. Warum? Um seines Namens willen. Das macht er um seiner Ehre willen. Der lässt dich nicht irgendwo hinlaufen, wo er dich nicht haben will, sondern selbst in dem, was du falsch machst. Gott gebraucht sogar das, was du falsch gemacht hast in deinem Leben, zu deinem Besten. Boah, das muss man sich einmal vorstellen. Als Kind Gottes wird Gott dich nicht loslassen. Die Ehre Gottes stand auch hier auf dem Spiel und die Ehre und die Würde des Evangeliums. Und so vertraute der Apostel Paulus in Gelassenheit auf den Herrn in seiner Entscheidung. Sein Hoffen war nicht ein flüchtiges Vermuten, es war ein festes Vertrauen. Und ihr Lieben, bei allen möglichen Optionen, Paulus blieb einfach nicht untätig. Er bewegte sich vorwärts und vertraute dem Herrn als dem Steuermann seines Lebens. Er vertraute ihm in seinen Handlungen, weil er mit ihm verbunden war. Und bei seinem vorbildlichen Handeln für die Würde des Evangeliums verstand er auch nüchtern zu sein. Viertens, vorbildliches Handeln für die Würde des Evangeliums versteht, besonnen zu sein und zu bleiben in Hinsicht auf die eigenen Bedürfnisse. Ich sage den Punkt nochmal. Viertens, versteht, besonnen zu sein. Nüchtern, besonnen ist, nüchtern zu sein in Hinsicht auf die eigenen Bedürfnisse. Paulus wusste sehr wohl, dass er in seiner Lage dort in Rom momentan zumindest noch auf den Timotheus angewiesen war. Er wusste, dass Paulus nicht der Mann sein konnte, der er war, ohne diesen Timotheus. Er hatte Timotheus schon lange an seiner Seite, der ihm wie ein Kind dem Vater diente am Dienst des Evangeliums. Und Paulus trifft hier keine überstürzte Entscheidung. Er schläft nicht da irgendwie in der Nacht und sagt, ah, jetzt weiß ich, was ich mache und so. Nein, 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 das tut er nicht. Er sandte Timotheus nicht ohne nachzudenken einfach los. Gewiss, Paulus zielte auf eine zeitnahe Sendung ab, aber die hing noch von einem weiteren Umstand ab. Vers 23, diesen hoffe ich nun sofort zu senden, sobald ich absehen kann, wie es mit mir gehen wird. Aha, okay. Dieses sofort ist also ein sofort mit einer kleinen Verzögerung. Er wartet auf etwas. Wie erwähnt, gab es etwas, das es abzuwarten galt. War es ein rechtlicher, gerichtlicher Beschluss? War es vielleicht eine Verschärfung seiner Haftbedingungen? War es vielleicht das endgültige Martyrium? Wie würde Kaiser Nero entscheiden? Vermutlich wollte Paulus die Gewissheit dieser Dinge auch den Timotheus mit auf den Weg gehen, was mit ihm geschehen würde. Wir vernehmen sogar, dass eine mögliche Entlassung in Aussicht stand, denn in Vers 24 schreibt Paulus voller Zuversicht, dass er möglicherweise bald selbst kommen kann. Paulus blieb also besonnen. Er stürzte sich nicht blindlings in einer Form der Schwärmerei in ein Dilemma, denn Timotheus zu senden bedeutete, wie in Punkt 1 erwähnt, eine große Entbehrung. Er verzichtete. Wir waren noch nicht in solchen Situationen. Aber wenn du jemanden hast, der dich trösten kann, der selbst Gemeinschaft gibt, der dich selbst versorgt in Gefangenschaft, das bedeutet viel. Und so überlegte er. Vielleicht denkt ihr bei all dem jetzt, Paulus, du bist ja ganz lieb und nett, aber denkst du gar nicht ein einziges Mal daran, was Timotheus will? Nun seht ihr, genau da, ihr Lieben, brauchen wir Paulus nicht zu hinterfragen. Denn Timotheus war diesbezüglich sicherlich mit Paulus im Gespräch. Paulus hat nicht gesagt, das mache ich jetzt. Er war mit ihm im Gespräch. Timotheus, was denkst du? Bist du bereit, dahin zu ziehen? Ich denke nicht, dass diese Frage überhaupt nötig war. Er kannte diesen Mann. Timotheus war ein Mann, der sich bewährt hatte. Er war wie, wir haben neulich beim Männerfrühstück, Apelles. Diesen Namen kennen viele gar nicht. Ne? Erstmal denkt man, hey, sprichst du falsch? Du meinst Apollos? Nein, Apelles. Apelles aus Römer, Kapitel 16, Vers 10, wird dort von Paulus gegrüßt. Und Paulus nennt ihn einen Bewährten in Christus. Was für eine Auszeichnung für einen Menschen. Ein Bewährter in Christus. Das ist ein Synonym für Treue. Er war treu. Er hatte sich immer als jemand erwiesen, der seine Aufträge ausführte. Oh, ihr Lieben, ich bin so dankbar, dass viele von euch in der Bibelgemeinde genauso sind. Ihr handelt nicht einfach nach Lust und Laune. Ihr sucht nicht auf einmal nur aus dem Mir nichts, Dir nichts, einfach eine neue Gemeinde, in der ihr euch wirklich verwirklichen könnt, ja, wo man beachtet wird oder nein. Oder wo es vielleicht ein bisschen interessanter ist, wo es mehr Entertainment gibt. Nein, ihr seid treu. Und eure Treue ist ein Synonym nochmals für bewährt sein. Timotheus war wie Paulus und durch sein vorbildliches Handeln für die Würde des Evangeliums bekannt. Sonst wäre Paulus nie auf die Idee gekommen, ihn zu senden. Timotheus war ein geistliches Kind des Apostels und würde ebenso vorbildlich handeln für die Würde des Evangeliums, wie er selbst es auch tat. Fünfter Punkt, den wir in dem Text sehen, ist, eine Person, die vorbildlich für die Würde des Evangeliums handelt, verbleibt bedacht in der Gesinnung des Christus. Sie verbleibt darin, verbleibt bedacht, also mit Denken in der Gesinnung des Christus. Schaut einmal auf Vers 20. Paulus sagt bei seinem Gedanken an die Sendung des Timotheus Folgendes. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Das ist ein herausragendes Zeugnis, das er hier dem Timotheus ausstellt. Und diese Aussage sollte nicht andere Geschwister schlecht aussehen lassen. Ja, das könnte man so denken, die sind alle schlecht, nur Timotheus. Nein, es sollte einfach Timotheus hervorheben für die Qualität seines Charakters. Und wie uns der Text anzeigt, war er von gleicher Gesinnung mit Paulus und gemeinsam waren sie gesinnt, wie Christus auch war. Darum geht es doch. Es geht im ganzen Abschnitt, so wie Christus zu sein. Kapitel 2, Vers 5. Da werden die Philipper aufgefordert, die Gesinnung des Christus demütig zu sein. Und Paulus wusste, Timotheus, der hat genau diese Gesinnung. Diese Gesinnung habe ich. Diese Gesinnung, die Christus hatte, der sich, obwohl er Gott war, entäußerte und die Gestalt eines Sklaven annahm. Oh, schauen wir uns doch mal an, was Christus durchgemacht hat. Der hat ungerechterweise sich schlagen lassen. Er wurde verspottet, er wurde von seiner eigenen Schöpfung ans Kreuz genagelt. Das ist eine Gesinnung, die wir alle nachahmen sollen. Und Timotheus war so jemand, der hatte diese Einstellung, der hatte diese Haltung, der hatte diese Gesinnung. Und Timotheus blieb in der Gesinnung des Christus. Das war nicht nur mal eben, als es ihm gut ging, als der Gehaltscheck kam. Nein, nein, nein. Er blieb ständig dabei, in der Gesinnung des Christus zu sein. Er war stabil, er war nicht launisch. Er würde nicht einfach abreisen, wie einst der junge Johannes Markus. Erinnert ihr euch auf der ersten Missionsreise, der dann auf einmal umkehrte und zu Mama wollte, nach Jerusalem reiste? Ja, dem Herrn sei Dank, aus ihm wurde noch was. Aber so war Timotheus nicht. Er hat nicht gesagt, ich packe meine Sachen, ich gehe nach Hause. Nein, nein. Er hatte sich schon bewährt. Er war schon treu. Timotheus war erfahren und das konnten die Philipper selbst bezeugen, denn sie kannten ihn bereits seit dieser ersten Begegnung, als der Herr die Gemeinde ins Leben in Philippi gerufen hatte. Ja. Und er suchte gemäß Vers 21 nicht das Seine. Er war immer bereit, seinem geistlichen Vater im Herrn zu dienen, weil er dadurch dem Evangelium, dem Herrn Jesus selbst diente. Ihr Lieben, es ist so traurig, dass es so viel Dienst gibt. Und Paulus sprach darüber, dass einige predigten das Evangelium aus Neid oder weil sie das ihre suchten. Paulus warnt im Timotheusbrief da vor Leuten, die das Mammon, die machen das Mammon, um Geld zu kriegen. Deshalb sind sie im Dienst. Wir wissen, wovon wir sprechen, dass dieses Wohlstandsevangelium, wo Leute, die Prediger, ich möchte sie gar nicht wirklich Hirten nennen, sie sind keine Hirten, sie weiden nur sich selbst, wo es nur um das Geld geht. Nichts anderes. Das ist die wahre Motivation. Timotheus war nicht so. Der war wirklich ein aufrichtiger Mann mit der Gesinnung, die offenbarte, dass er den Herrn Jesus liebte. Timotheus wusste um das besondere, auserwählte Werkzeug des Paulus, der Apostel Jesu war und als ein Werkzeug den Heiden das Evangelium bringen sollte. Und dabei unterstützte er ihn auf Schritt und Tritt. Wenn jemand wirklich begriff, worum es ging, dann war es Timotheus. Und das letzte Merkmal eines vorbildlichen Handelns für die Würde des Evangeliums geht mit dem fünften Punkt einher. Er verharrt bei allen Diensten in der Selbstlosigkeit. Sechstens, verharrt bei allen Diensten in der Selbstlosigkeit. Denkt ihr, dass es zu dieser Sendung des Timotheus kam? Wir lesen nicht, und dann sandte er ihn fort. Aber da Gott nicht auf eine andere Art und Weise antwortete, sondern Paulus auch nochmals freigelassen wurde und er sich auf eine vierte Missionsreise begab, die nicht in der Apostelgeschichte aufgezeichnet ist, wurde Timotheus mit allergrößter Wahrscheinlichkeit tatsächlich nach Philippi gesandt. Bedacht in der Gesinnung des Christus zu bleiben, ist im gewissen Sinne dieses Synonym für ein Verharren in Diensten der Selbstlosigkeit. Nochmals, Timotheus tat sich gewiss nicht selbst davor. Er war nicht ein Mann, der stolz nach Anerkennung rang. Er war nicht ein Draufgänger. Er war auch nicht perfekt. Im Gegenteil, wir lesen von ihm, dass er eher ein furchtsames Wesen besaß und er sich auch bei gewissen Diensten für zu jung hielt. Und so sagt Paulus, du hast den Geist nicht der Furcht, sondern der Kraft und der Disziplin, der Zurechtweisung. Ja, du brauchst dich nicht schämen für dein junges Alter. Sei einfach ein Vorbild. Und genau das ist die Idee dabei. Paulus sendet ihn, damit dieses Vorbild des Timotheus unter den Philippern aktiv werden kann. Paulus wusste, ihn erfolgreich zu ermutigen, und er wird der Nachfolger des Paulus. Er übernimmt gewissermaßen seinen Staffelstab, den Staffelstab. Und ihr erinnert euch, im Verlauf der Geschichte sehen wir, dass er bereit ist, ins Gefängnis, mutig genug ist, ins Gefängnis zu gehen. Offenbar verleugnete er den Herrn nicht, um der Inhaftierung aus dem Weg zu gehen. Der Schreiber des Hebräerbriefes berichtet nämlich von der Freilassung des Timotheus in Hebräer 13, Vers 23. Er ging also auch noch ins Gefängnis später und er verharrt bei all seinen Diensten in der Selbstlosigkeit. Paulus rüstet diesen Mann wirklich zu, dass er fähig war, auch den Dienst später dann in der Gemeinde in Ephesus, wo er ist, wenn Paulus diese beiden Briefe ausschreibt an Timotheus. Er ist dort ein Hirte und er kriegt Anweisungen, gibt ihm zunächst ein Handbuch in die Hand für Hirten, wie ein Hirte sein soll. Und dann kümmert er sich um die Gemeinde dort in Ephesus. Und ihr könnt sicher sein, dass er die Gesinnung des Christus niemals aufgab. Er blieb dieser treue Mann. Er verharrt bei all seinen Diensten in der Selbstlosigkeit. Und das, ihr Lieben, sollte unser aller Kennzeichen sein. Warum? Wie dient er der Herr Jesus Christus? Was tat er? Wir erinnern uns sehr gut an Markus 10, Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen, sagt Jesus von sich selbst, ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist das ultimative Vorbild. Und dann ist es gut, wenn man lebendige Vorbilder unter sich hat. Aus dem Vorbild des Paulus wurde ein weiteres Vorbild. Zusammen setzen sie sich durch ihr vorbildliches Handeln für die Würde des Evangeliums ein. Bist du selbst auch dafür bereit, dieses Vorbild zu sein? Dann lasst uns gemeinsam den Herrn um seine Hilfe bitten. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir als allererstes, denn du bist der Grund dafür, dass wir neues Leben haben und dass wir nicht mehr in unseren alten Wegen wandeln. Herr, wir haben kein Verlangen nach diesen alten Wegen. Wir haben kein Verlangen nach der Hässlichkeit der Sünde, diesen Ungehorsam, in dem wir lebten, nach den Begierden unseres Fleisches. Diese Dinge ekeln uns an. Herr, wir geben zu, dass wir dennoch Gelüste in unseren Gliedern haben, für die wir auch selbst verantwortlich sind, die uns abhalten wollen, in dem Vorbild, in der Vorbildfunktion, die wir alle haben als Kinder Gottes. Wir sind immer noch sündig und deshalb müssen wir uns reinigen. Reinigen, weil du rein bist, damit wir dich erfreuen. Es geht in unserer Nachfolge darum, dir die Ehre zu bringen und dein Evangelium, und du bist dieses Evangelium, Herr Jesus Christus, zu deiner Ehre, deiner Würde wollen wir uns entsprechend richtig verhalten. Oh, gib doch Gnade dazu. Herr, ziehe uns mehr und mehr in deine Nachfolge, dass wir uns ausstrecken nach dem, was du gesagt hast, nicht was irgendwelche geläufigen Meinungen sind darüber, wie man sein sollte, sondern was du sagst. Dein Wort ist deutlich. Danke für dein Wort. Es ist lebendig und wirksam und es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Danke dafür, dass es uns richtet, dass es uns offenbart, was unsere Gedanken sind, dass es uns zeigt. Herr, wir können manchmal selber gar nicht erkennen, wie wir sind, aber dein Wort zeigt uns, was wir denken. Es zeigt uns aus, wie wir gesinnt sind. Herr, und so bete ich, mach du uns auch zu diesen Vorbildern, indem wir vorbildlich handeln für die Würde deines wunderbaren Evangeliums. Darum flehe ich in Jesu Namen. Amen.